Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Hallo, hier sind die Philosophischen Brocken. Am Mikrofon Ulrike Kadi. Angesichts des fortbestehenden Lockdown gibt es heute eine weitere Folge der Lesebrocken. Wir bringen 6 Rezensionen von 6 RezensentInnen. Den Beginn macht Andrea Adelsburg mit Hanno Debners Kant für die Hand, die Kritik der reinen Vernunft zum Basteln und Begreifen. Es folgt von Klaus Heinrich, wie eine Religion der anderen die Wahrheit wegnimmt. Herbert Rachowitz hat diesen kleinen Band gelesen. Elisabeth Schäfer stellt Avital Ronells Burnout der Autorität, Kojève, Kaufmann, Arendt vor. Judith Butlers Macht der Gewaltlosigkeit über das Ethische im Politischen hat Katrin Reisinger gelesen. Ulrike Kadi rezensiert Gesa Lindemanns Die Ordnung der Berührung, Staat, Gewalt und Kritik in Zeiten der Corona-Krise. Und last not least hört ihr Julia Grillmeier, die Sandor Elix Katz Fermentation as Metaphor vorstellt.
Kant für die Hand ist nicht zuletzt eine Hommage an die komplexe Schönheit der Philosophie und deren spielerische Seite. Das schreibt der Philosoph Hanno Debner über sein 2011 erschienenes Hybrid aus Buch und Bastelbogen und spricht damit den großen Unterschied zu anderen Büchern an, die als Einführung in bekannte philosophische Werke angelegt sind. Denn das ist Kant für die Hand. Eine Einführung in Kants Kritik der reinen Vernunft und mit seinen etwa 40 Seiten plus Bastelbögen ist es inhaltlich auch genau das, nicht mehr, nicht weniger und das durchaus gelungen. Zu jedem Kapitel gibt es die Bastelanleitung für den jeweiligen Teil eines Kant für die Handwürfels. Leserinnen und Leser sollten nach der Zuhandnahme dieses Buchs sowohl ein grundlegendes Verständnis der zentralen Begriffe aus Kants Kritik entwickelt, als auch einen Würfel, aus dem sich diese Begriffe aus, ein, klappen und schieben lassen, gebaut haben. Über Begriffe begreifen und angreifen ließe sich hier natürlich reichlich kalauern. Spannender finde ich aber die Frage, was in dem Buch und am Schluss auch in dem Würfel drinnen ist. Nun, am Beginn steht Kant selbst, beziehungsweise ein kurzer Überblick über sein Leben. Neben den üblichen Eckdaten wie seinem Geburtsort, Ausbildung und beruflichen Werdegang beschreibt Debner hier auch Teile von Kants Wesen, die schon auch überraschen. Vor allem diejenigen, die sich Kant als diesen disziplinierten Menschen vorgestellt hatten, nachdem sich, wie Heinrich Heine meinte, die Königsberger die Uhr stellen konnten. Kant pflegte sein Leben lang die Geselligkeit, in jungen Jahren besserte er sich mit Billard sein Salär auf, bis er keine Gegner mehr fand und wechselte dann zum Kartenspiel, ist da zu lesen. Weiter geht es dann mit dem Werk selbst, dessen Titel Wort für Wort einer Begriffserklärung unterzogen wird. Die Klarstellung, dass mit Kritik hier eine genaue Betrachtung gemeint ist und nicht das Kritisieren erspart, vor allem beim Erstkontakt mit Kants Schriften, einige Verwirrung. Abgerundet wird dieser Block mit den philosophischen Hintergründen der Kritik der reinen Vernunft, in dem zum ersten Mal Begriffe wie a priori, a posteriori, Elementarlehre und Methodenlehre angesprochen werden. Parallel dazu gibt es bereits die ersten Anleitungen zum Basteln des Würfels. Habe ich anfangs die Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen, noch auf Kants Kritik der reinen Vernunft bezogen, wird mir spätestens bei dem Satz »Kleben Sie die Klebestellen 5 bis 11 der Reihe nach aufeinander« klar, dass ich mir die Frage »Was darf ich hoffen?« an dieser Stelle ganz profan mit, dass die einzelnen Papierteile auch ineinander passen, beantworte. die Bauteile zu Kants Leben, Werk und den philosophischen Hintergründen der Kritik der reinen Vernunft bilden die äußere Hülle des Würfels. Während der Flüssigklebstoff trocknet, der diese 5 Stück Papier zu einer dem 856 Seiten starken Werk Kants würdigen Hülle verkleben soll, bleibt etwas Zeit, sich anzusehen, mit welchen Inhalten dieser nun in den 3 Stunden Bastelzeit befüllt wird. An den Inhalt geht es mit dem ersten Teil, den Kant in seiner Elementarlehre untersucht, die Ästhetik, genauer die transzendentale Ästhetik. Dass bei Kant damit seine Untersuchung der Sinnlichkeit und nicht die Schönheit gemeint ist, wird bei dieser Gelegenheit auch wieder klargestellt. Daran anschließend geht es zur transzendentalen Analytik, in der unter anderem die Kategorien und das Ding an sich erklärt werden. Aber nicht nur, was die Begriffe bedeuten, wird hier erklärt, sondern auch, wie diese seinerzeit aufgenommen wurden. Das Ding an sich provozierte schon zu Kants Lebzeiten viel Kritik, schreibt der Autor hier, und er schreibt auch, in welcher Form es dann von Hegel, Fichte und Schopenhauer aufgegriffen wurde. Mit der Kategorientafel dann übersteigt zum ersten Mal die angegebene Bastelzeit die Lesezeit, wenn entsprechend den Kategorien 4 Kästen mit je 3 Schubladen entstehen sollen. Die bei Kant aus der Kategorientafel folgende Tafel der Grundsätze mit ihren Axiomen der Anschauung, Antizipationen der Wahrnehmung, Analogien der Erfahrung und Postulate des empirischen Denkens steht im Anspruch an das Bastelgeschick den Schubladen der Kategorien um nichts nach. Im Abschnitt zur transzendentalen Dialektik setzt der Autor wieder einen Begriff Kants in Kontext und erläutert, dass Kant damit dem alten philosophischen Begriff der Dialektik, der bei Platon und Aristoteles als eine Kunst, Argumente und Gegenargumente zur Klärung eines Sachverhalts einzusetzen gebraucht wird, eine neue Bedeutung gibt. Im Inhaltsverzeichnis steht bei diesem Kapitel: Macht Kant klug? Davon ist nichts bekannt. Allerdings macht Kant bescheiden, weil er zeigt, dass wir vieles gar nicht wissen können. Dementsprechend geht es in diesem Kapitel um die Schlagworte Vernunft, Ideen und Schlüsse. Mit den Paralogismen, also Fehlschlüssen, und den Antinomien, also unvereinbaren Widersprüchen, kommt weiter Bewegung rein, während es im Text um schwere Kost wie die Seele, Gottesbeweis und das Ideal der reinen Vernunft geht, soll unter geschickten Händen ein flexibles Bauteil entstehen. Den Abschluss bildet mit der transzendentalen Methodenlehre der praxisbezogenere Teil des Werks Kants und ein Bauteil mit 4 Schubladen der Disziplin, Kanon, Architektonik und Geschichte. Wer also bis hierhin aufmerksam gelesen und genau gebastelt hat, sollte nun ein Grundverständnis für die zentralen Begriffe der Kritik der reinen Vernunft haben und zu Recht hoffen dürfen, dass die einzelnen Bauteile sich zu einem würfelförmigen Ganzen zusammenfügen.
Klaus Heinrich war ein Berliner Religionsphilosoph. Er ist vergangenes Jahr gestorben. Er war in seiner Zeit eine Legende mit seinen Dahlemer Vorlesungen, die er gehalten hat, frei sprechend, mit hochkomplizierten Sachverhalten, nicht am Podium, sondern herunter auf derselben Ebene wie der Hörsaal, von rechts nach links gehend, ein großes Publikum jeweils gehabt. Er war vertraut und auch zum Teil befreundet mit Mitgliedern der 1968er Generation und hat bestanden darauf, dass die Aspekte, die er religionsphilosophisch einbringen möchte, für diese neuen Bewegungen wichtig sind. Diese Dahlemer Vorlesungen sind erschienen im Verlag Strömfeld Roter Stern, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Es ist aber noch nicht alles erschienen, was von Klaus Heinrich zur Verfügung stehen würde. Und um dieses Erbe hat sich nun ein neuer Verlag angenommen. Er heißt Saira. Dieser Verlag bringt einerseits die Dahlemer Vorlesungen, so sie vergriffen sind, neu heraus. Und er bringt auch neue Dokumente. Von diesen neuen Dokumenten ist das erste gerade erschienen und davon möchte ich ein bisschen berichten. Dieses kleine Bändchen nennt sich Wie eine Religion der anderen die Wahrheit wegnimmt, Reden und kleine Schriften, erste Folge. Es besteht aus drei Abhandlungen, beziehungsweise man kann sagen zwei Abhandlungen und einem Stichwort, deutsche Gemütlichkeit. Was ich vorstellen möchte, ist die erste Abhandlung, die auch die längste in diesem kleinen Bändchen ist, und die nennt sich so wie das Bändchen selbst, allerdings mit noch einem zusätzlichen Untertitel, Notizen über das Unbehagen bei der Lektüre des Johannesevangeliums. Was hat es damit auf sich? Man kann es in einem kurzen Zitat aus dem Vorwort ansprechen und das handelt davon, dass das ganze Unternehmen von Klaus Heinrich, wie er selber sagt, nicht in Gang gekommen wäre und sein Ziel verfehlt hätte, Zitat jetzt, ohne die uns als Triebwesen seit Urzeit begleitende prophetische Dialektik von Treue und Verrat. Und um es gleich mal vorweg zu nehmen, das Wegnehmen der Wahrheit bezieht sich auf die christliche Strategie im Verhältnis zum jüdischen Erbe. Diese Strategie dreht sich um einen Wahrheitsraub, wie Klaus Heinrich das darstellt und nennt. Und diese Story vom Wahrheitsraub führt er ein mit einem sehr attraktiven kleinen Wahrheitsspiel, ein Kinderspiel, aus dem er viel macht. Und das Kinderspiel besteht darin, dass eine Person der anderen Person eine Frage stellt, nämlich, kannst du die Wahrheit sagen? Und dann wird versucht, etwas auszusprechen, eine Antwort zu geben, die die Wahrheit enthält. Und die Pointe des Kinderspiels besteht jetzt darin, dass man diesen Satz ein wenig anders belichtet, anders akzentuiert. Und ich würde es so verdeutlichen, kannst du die Wahrheit sagen? Also es handelt sich um diesen Kurzschluss, dass man nur das Wort Wahrheit spricht und nicht das, wofür das Wort steht. Daraus leitet Klaus Heinrich jetzt ab, dass es eine Direktheit und Unmittelbarkeit und einleuchtende Witzigkeit, kann man auch sagen, ergibt, in der das Wort und die Sache zusammenfallen und das einen Effekt erzeugt der Zufriedenheit, des Ahas, der aber kurzlebig ist, weil man ja rasch darauf kommt, dass man das nur einmal tun kann. Wenn das einmal durchgespielt ist, kann man es nur an andere Leute anwenden. Diese unmittelbare Verbindung von Sprache und Sache ist nicht stabil. Es ist das der Eintrittspunkt für Klaus Heinrich, um zu sagen, wo beginnt denn die Forderung und die Verkündung von Wahrheit im religiösen Bereich. Und dabei weist er darauf hin, dass im Neuen Testament Wahrheit eine ganz entscheidende Stelle gefunden hat, und zwar mit Bezug auf Jesus Christus selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bleibt in meiner Rede, die Wahrheit wird euch frei machen. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Hier ist also klar, dass eine Wahrheit nicht eine Faktenwahrheit ist, sondern dass der Begriff Wahrheit angeeignet wird durch eine Person, die der zentrale Punkt zwischen Gott und Welt des Christentums ist. Und nun kommt die Geschichte des Wahrheitsraubs, und diese Geschichte zieht Klaus Heinrich so auf, dass er ganz am Anfang anfängt, am Anfang der hebräischen Bibel beim Schöpfungsbericht und am Anfang des Johannesevangeliums. Er weist auf etwas hin, dass nämlich die hebräische Bibel damit anfängt: am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und im Johannesevangelium heißt es: im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das ist eine Ersetzung. Es wird dem Gott, der die Welt geschaffen hat und der Gott der jüdischen Religion ist, nun ein anderer Anfang untergeschoben. Das ist auch der Beginn der Dreifaltigkeitslehre, ist eben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist Fleisch geworden, heißt, es hat sich in die Welt realisiert als Jesus Christus, und er ist die Wahrheit, nicht die Wahrheit des Gottes, der einen Messias einmal schicken wird, sondern die Wahrheit des Gründers des christlichen Glaubens, der sich quasi einschleicht in den Schöpfungsbericht der hebräischen Bibel. Das nennt Klaus Heinrich eine Geschichtszerstörung, und wenn man es weniger drastisch formuliert, ist es ersichtlich, dass es eine Umbiegung des Bestands der hebräisch-jüdischen Herkunft des Christentums in Hinsicht einer anderen Geschichtsschiene des Welterfolgs des Christentums ist, welcher sich verbindet, das ist natürlich der schmerzliche Punkt in dieser Unterlegung, mit einem konstitutiven Antijudaismus, denn man hat abgewehrt und abgeleugnet das, wovon man herkommt und das, wovon man seine ersten Impulse bekommt. Hier sind wir jetzt bei dem angesprochenen Thema von Treue und Verrat. Klaus Heinrich spricht einerseits von dem Verrat der Herkunft, der in der christlichen Religion, im Johannesevangelium speziell vorhanden ist. Und er spricht zweitens, da setzt er den Kontrast von dem Umgang mit Treue und Verrat im Hebräischen Testament. Das ist seine Geschichte von Jonas. Ich schließe mit einem Zitat aus Klaus Heinrich. Die Treueforderung, die zwischen Jonas und Gott besteht, realisiert sich erst in Situationen des Verrats und lässt sich hier mit einer dreifachen Negation beschreiben. Weder Gott noch sich selbst noch die große Stadt Ninive zu verraten.
Zuletzt gab es viel Aufruhr rund um den Namen, die Person, ihre Handlungen und ihre Sprache. Zum Zeitpunkt des Erscheinens ihres Buches Complaint, Grievance Among Friends, zu Deutsch so viel wie Beschwerden, Anklagen unter Freunden, 2018, wurde gegen Avital Ronell eine Title IX-Klage von einem ehemaligen Doktoranden eingebracht, die zu einer Suspendierung für ein akademisches Jahr ohne Bezahlung vom Lehrbetrieb führte und Ronell zur SheToo-Figur der MeToo-Debatte machte. Avital Ronell gilt den einen als bekannteste und inspirierendste Germanistin der Welt. Sie arbeitete unter anderem mit Hélène Cixous, Jacques Derrida und Sarah Kaufmann zusammen. Anderen ist sie überhaupt nur im Kontext der genannten Aufruhr bekannt geworden. Ein Kontext, in dem die Frage gestellt wurde, ob die progressive Bewegung nun ihre progressivsten Kinder verschlinge. In Complaint, also bereits vor dem Einbringen der Title IX-Klage, schreibt Ronell, Zitat, "It is true that complaint only rarely comes from a good place, but that's the frugal boomerang effect I'm going after. Seeking out the rare and promising, where possible and legitimate, making lemonade out of its stuckness. At times, the complaint springs as an offshoot of Nietzschean resentment. It is the nature of the complaint to hammer a point home without establishing residency in the house of being." Zitat Ende. Es ist genau dieser frugale, schlichte Boomerang-Effekt, der die Autorin nicht allein textlich umgetrieben, sondern in den sie sich auch lebensweltlich verstrickt hat. Nun hat Avital Ronell in deutscher Sprache bei Vittorio Klostermann einen neuen Essay publiziert, in dem sie den Untergang verschiedener Spielarten von Autorität analysiert. Der Text ist von Peter Travny mit ganz besonders viel Sinn und Risikobereitschaft fürs Ronellsche Sprachspiel ins Deutsche übertragen worden. Leider wurde der Text jedoch ohne genaue Angabe veröffentlicht, ob sich einige Passagen aus dem 2012 publizierten Loser Sons von Ronell speisen, wie die Rezensentin nach dem Aufspüren einiger Parallelen stark annimmt.
In Lusersans zieht Ronell aktuelle Philosophie, Literaturgeschichte und politische Ereignisse heran, um sich mit der bitteren Tatsache auseinanderzusetzen, dass aus entmachteten Söhnen furchterregende Männer werden können und um zu zeigen, dass Ideologien aller Art am Paradox fortschreiben, dass zwar die Kindheit für die Unschuld steht, das Erwachsensein aber Grausamkeit mit sich bringt. Die Referenzen in Burnout der Autorität sind dieselben wie in Lusersans. Letzteres ist jedoch ausführlicher und Burnout der Autorität stellt nach einer ersten Einschätzung der Rezensentin eine Art als Essay ausgekoppelten Shortcut von Lusersans dar. Burnout der Autorität navigiert durch eine Reihe von philosophischen und psychoanalytischen GesprächspartnerInnen, darunter Arendt, Freud, Derrida, Kaufmann, Nancy, Levinas und Lyotard, um einige zu nennen. Es ist Courgettes Buch L'autorité, das den Ausgangspunkt für Ronells Überlegungen vorgibt. Denn Courgett bemüht sich wie kein anderer, die väterliche Autorität vom Staat zu trennen. Für ihn verkörpert der Vater die Autorität der Vergangenheit und eine Art ontologische Trägheit. Die Politik hingegen ist abhängig von der Autorität des Handelns in der Gegenwart und damit von der Autorität des Projekts in Hinblick auf die Zukunft. Ronells Lesart von Courgett geht nun jedoch den produktiven Umweg über die Psychoanalyse. Sie nimmt die Melancholie in den Blick, anhand derer so etwas wie ein Burnout der Autorität in unserer Gegenwart diagnostiziert werden kann. War Autorität ein stabilisierender Faktor vieler Lebensformen, so wurde Kritik an ihr stets auch von Achtung für das Kritisierte getragen. An diese Tradition knüpft auch Ronell an. Sie beschreibt ihre Vorgehensweise treffend folgendermaßen, Zitat: Indem ich minoren und minoritären Spuren folge, die möglicherweise nirgendwo hinführen oder plötzlich ins große Ganze übergehen, um zu einem Ansturm von Kanarienvögeln in einer politischen Kohlmine zu werden, in kleinen Räumen zu wachsen, um schwer an großen Problemen zu tragen, hat seine Vorteile. Dennoch gibt es Fallstricke. Zur gleichen Zeit, in der man durch kafkasche Geschwindigkeiten motiviert sein kann, das Schicksal eines Flecks zu befragen, ist man auch dem Ausmaß überdimensionaler Sorgen verhaftet, die an die Existenz binden. Zitat Ende. In der Tat ist Dekonstruktion niemals Zerstörung. In Zeiten weit um sich greifender politischer Regression, von der der Populismus nur eine Form ist, hat Ronells Nuancenreichtum und ihr Sinn fürs Filigrane und Komplexe, das sich gerade nicht von den Sorgen der Existenz entfernt, eine aktuelle Bedeutung. So ist die Frage nach dem, was sich aus einer Lücke der Autorität, dass diese Lücke klafft, ist die Grundannahme des Bandes, ergeben wird können, eine Frage, die genau dieser Herangehensweise bedarf. Denn die Lücke der Autorität hat gleichermaßen politische wie psychische Dimensionen. Die Auseinandersetzung mit dem Politischen geht dann auch bei Ronell stets die Detour über die Psychoanalyse und kommt von dieser her. Ausgehend von Melanie Kleins Überlegungen eröffnet den kleinen Band eine zentrale Überlegung, ich zitiere, dass das Gute gemäß seinen Aktualisierungen und Teilmanifestationen etwas ist, an dem gearbeitet werden, das ständig wiedergewonnen werden muss. Das Gute kann nicht als gegeben oder gewährt angesehen werden. Selbst die winzigste Subjektform fährt von Anfang an mit auf Todestrieb. Zitat Ende. Dass wir also aushandeln müssen, was das Gute ist, erfordert von uns Einfallsreichtum und Vorstellungskraft. Hier bleibt Ronell ihrem philosophisch-literarischen Projekt treu, das sie für diesen Essay über Hannah Arendts Bezug auf Hölderlins berühmt gewordene Wendung verdichtet, was aber bleibet, stiften die Dichter. Die Stärke dieses Essays liegt also in der hartnäckigen wie unzeitgemäßen Behauptung, dass das Literarische mit dem Politischen die Lebendigkeit jenes Gespräches entfachen kann, die eine Welt bewegen kann, die zwar ihre Leuchtkraft verloren, doch aber, Zitat, dem Zwischenraum Platz gemacht hat. Zitat Ende. Zitat, die Sicherung des Intervallraums des Mitseins, Zitat Ende, stellt zwar die Markierung jenes Unwohs oder auch Nichtortes dar, von dem bereits Celan sprach in Hinblick auf die Dichtung. auch wenn dieses Unwohl der Dichtung die radikalen Fragen aufwirft, in welcher Sprache können wir uns noch eine gemeinsame Welt erträumen, wer tut dies und in welcher Beziehung oder Unbeziehung zur Welt, wie sie war, können wir diese Träume träumen und schließlich realisieren? Und klagen wir mit der Erfindung einer neuen Sprache oder Beziehung zur Welt auch eine alte Welt an? Ronell erlaubt uns diese Klagen, Anklagen und Beschwerden in einem nicht toxischen Sinne. Denn, so betont sie mit Arendt, Zitat, gesprächig die Freude, nicht das Leid. Zitat Ende. Ronell hält fest, ich zitiere, Freude in der Freundschaft, der charakteristische Effekt freundschaftlicher Nähe und politischer Scharfsinnigkeit, wirkt wie der Superkleber, der einen Weltbund zusammengehalten hat. Zitat Ende. Diesen Superkleber haben wir verloren. Was wird nun halten, aber offen und elastisch genug sein, um den Intervallraum offen zu halten? Ronells Versuch, ein Modell der Emanzipation von patriarchaler Autorität im literarischen Schreiben zu finden, ist besonders überzeugend, da sie ihre Abneigung gegen ein vereinfachendes Spiel des Für- oder Gegenautorität erklärt, geht es im gesamten Buch um die Emanzipation von der väterlichen Autorität und die LeserInnen müssen sich selbst offen halten, um ein Denken darüber zu entwickeln, welche neuen Strukturen der Autorität sie ersetzen könnten. Wenn, wie Ronell zu Recht argumentiert, Autorität ein notwendiger und unvermeidlicher Aspekt sozialer, politischer und auch familiärer Beziehungen ist, dann wird die Ablösung der väterlichen Autorität ohne die Erfindung neuer Formen emanzipatorischer Autoritätsbeziehungen unmöglich sein. Es sind diese neuen Formen der Autorität, die nun vorgestellt und konzeptualisiert werden müssen. Mit Avital Ronell sind wir auf der Suche nach einem elastischen Superkleber, der nicht klebt, sondern lebt.
Im letzten Jahr wurde vielen erstmals bewusst, dass wir eine von Gewalt geprägte Gesellschaft sind. 2020 war ein Jahr, in dem eine Katastrophe die andere zu jagen schien. Umso versöhnlicher stimmt das neue Buch von Judith Butler, das Anfang des Jahres bei Verso Books erstmals veröffentlicht wurde und im November 2020 unter dem Titel »Die Macht der Gewaltlosigkeit über das Ethische im Politischen« von Rainer Ansen ins Deutsche übersetzt wurde und bei Suhrkamp erschienen ist. Ein neues Jahr gibt Hoffnung und auch Butlers neues Buch gibt Hoffnung und plädiert dazu, sich eine andere Welt zu imaginieren. Eine Welt, in der Gewalt nicht mehr obligatorisch für unser Zusammenleben ist. Judith Butler hat uns in einer Zeit, in der wir vor der Gewalttätigkeit unserer Gesellschaft und deren Individuen gleichsam überrascht und überfordert erstarrt sind, ein Geschenk gemacht. Sie hat es gewagt, für eine absolute Gewaltlosigkeit zu plädieren und vertritt mit The Force of Nonviolence, An Ethical Political Bind, so der Originaltitel, eine Position, für die sie von vielen belächelt wird. Auf die Unterstellung, diese Position wäre eine naive und man könne nicht von einer globalen Interdependenz sprechen, antwortet sie mit einer Gegenfrage. Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der niemand für eine gewaltlose Welt einsteht und nach Möglichkeiten sucht, wie wir gewaltlos miteinander leben können? Wie wir auch leben können, ohne uns, unsere Umwelt und unseren Planeten zu zerstören? Die Antwort hierauf lautet dann, zu meiner Erleichterung, doch meistens nein, und somit ist dieses Buch, wie ich finde, eine der wichtigsten Publikationen des letzten, von vielen so verachteten Jahres 2020. Das, wie ich, Katrin Reisinger, gleich noch ausführlicher versuchen werde zu zeigen, durchaus auch Hoffnungsspendendes hervorgebracht hat. Force kann aus dem Englischen mit Stärke, Kraft oder auch Wucht übersetzt werden. In der deutschen Übersetzung hat man sich für Macht entschieden. Eine Begrifflichkeit bzw. Konzeption, die philosophisch sehr aufgeladen ist und unterschiedlich interpretiert werden kann. Zuerst macht diese Übersetzung etwas stutzig, aber nach der Lektüre wird deutlich, dass der Begriff vielleicht ganz nützlich sein kann, um das zu untermauern, was das Anliegen der Philosophin ist. nämlich zu zeigen, dass eine Entscheidung zu Gewaltlosigkeit keine passive und schwache Position sein muss. Gewaltlosigkeit kann wirkmächtig werden, wenn sie uns klarzumachen versucht, dass dies die einzige zukunftsfähige Option ist, mit der ein Leben und Überleben, hier sei an Derrida erinnert, möglich bleiben wird für eine Gesellschaft, die auf dem besten Wege ist, sich selbst und ihre Umwelt zu zerstören. Judith Butler fordert uns also auf, unserem Zorn eine neue Form zu geben, wie Mascha Gessen es so trefflich formuliert hat. Die wohl grundlegendste Voraussetzung hierfür ist die Vorstellung eines ursprünglichen Wir, das immer schon ein Mit beinhalten muss. Dadurch, sagt Butler, wäre es nicht länger möglich, Gewalt durch Selbstverteidigung zu legitimieren. Das Selbst besteht nicht mehr aus einem Ich, sondern das Ich wäre dann immer schon in Verbindung mit anderen zu denken. Befände sich also immer schon in einem Zustand des Zwischen-Mit, und somit wäre absolute Gewaltlosigkeit der einzige wirkliche Akt der Selbstverteidigung. Eine weitere grundlegende Voraussetzung für die Kraft der Gewaltlosigkeit sieht Butler in der gleichwertigen Betrauerbarkeit jeden Lebens. Denn wofür Butler mit ihren Texten zu Vulnerabilität und Betrauerbarkeit schon länger plädiert und auch in ihrer jüngsten Publikation erneut hervorhebt, ist, dass die Betrauerbarkeit konstitutiv dafür ist, dass wir die verschiedenen Leben und Lebensformen gleichermaßen anerkennen. Nicht nur bezogen auf menschliches Leben, sondern auch in Hinblick auf Tierrechts- und Umweltfragen. Wir sind nicht einfach nur verletzlich, sondern immer in einer bestimmten Situation oder durch eine Person bzw. eine soziale Struktur. Wenn einer sich nun lediglich einzelne Gewalttaten ansieht, bleibt diese strukturelle Komponente oft im Hintergrund und somit wird die Ungleichheit von Leben reproduziert, die die Auslöschung von einzelnen Leben erst ermöglicht. Am Beispiel von Femiziden können wir dies genauso beobachten wie an den vielfach höheren Zahlen von People of Color, die in den USA an den Folgen an Corona-Infektionen starben. Ermöglicht wird dies, so Butler, dadurch, dass diese Leben von vornherein nicht als zu betrauernde Leben gelten. Diese soziale Struktur, die Gewalt manifestiert und reproduziert, basiert auf einer Hierarchisierung von verschiedenen Leben und Lebensformen. Daher ist es für eine gewaltfreie Zukunft notwendig, radikale Gleichheit zu fordern. Gleichheit an Betrauerbarkeit. Für Judith Butler stellt die radikal gleiche Betrauerbarkeit eines jeden Lebens die Grundlage für eine gewaltfreie Zukunft dar. Um aber zu einem solchen Denken und Handeln jenseits des momentan vorherrschenden neoliberalen Rahmens zu gelangen, bezieht sich Butler auf Sigmund Freuds Konzept der Manie. Denn, so Butler weiter, wir brauchen eine Veränderung des Wahrnehmungszustandes, ein anderes, imaginäres. Freuds Konzeption der Manie trägt jedoch das Risiko in sich, die Realität auf riskante Weise zu negieren. In diesem der Manie eigenen Risiko liegt jedoch die Chance, durch die es möglich wird, sich neue, andere weltliche Möglichkeiten vorzustellen. Somit kann das Ich der selbstzerstörerischen Gewalt der Über-Ich-Instanz durch die Manie entkommen. Für Judith Butler ist Manie also kein Wahn, sondern markiert vielmehr eine Möglichkeit, über die Grenzen unseres neoliberal geprägten Denkens hinweg zu imaginieren. Aber sie hält auch fest, dass diese Möglichkeit destruktiv werden kann und daher mit Vorsicht zu genießen ist. Dennoch kann sie uns dabei helfen, eine Welt zu imaginieren, in der Gewalt keine notwendige Bedingung für das Leben mehr darstellt, sondern eine radikale Gewaltlosigkeit die einzige Möglichkeit ist, unserem Leben zu erhalten. Natürlich kann ein theoretisch-philosophischer Grundlagentext keine Praxisanleitung bieten und das will Butler mit die Macht der Gewaltlosigkeit auch nicht erreichen. Aber sie hat mit diesem Text eine sehr fundierte Argumentation für eine gewaltlose Zukunft vorgelegt. Einiges lässt die Denkerin offen, wie wir es von ihr gewohnt sind. Diese Offenheit ist, wie mir scheint, gerade das, was ihre Arbeiten so wirkmächtig macht und warum ihre Texte solchen Einfluss auf politische Bewegungen gehabt haben und hoffentlich weiter haben werden. Denn durch diese Unabgeschlossenheit und ihre Offenheit lässt sie immer auch Platz für andere, lädt dazu ein, den Diskurs und die Welt aktiv mitzugestalten, in diesem Fall hin zu einer gewaltloseren Zukunft.
Gesa Lindemann, Soziologin an der Universität Oldenburg, hat bereits im Oktober des vergangenen Jahres ein Buch zum weltweit anhaltenden Thema Nummer 1 veröffentlicht. Es ist kein im engeren Sinn wissenschaftliches Buch über die Corona-Krise. Das zeigt sich vor allem im durchgehenden Rückgriff auf elektronisch verfügbare und damit auch schnelllebige Quellen, wie Zeitungsmeldungen oder andere Veröffentlichungen im Netz. Mit seinem Titel »Die Ordnung der Berührung, Staat, Gewalt und Kritik in Zeiten der Corona-Krise« macht der 132-seitige Band neugierig. Ist doch das Berührungsverbot ein zwar nicht oft thematisiertes, aber nicht minder einschneidendes Charakteristikum der gegenwärtigen Situation. Gleich vorweg sei gesagt, dass der Band diese von seinem Titel geweckten Erwartungen nicht erfüllt. Es ist kein Buch von differenzierten Überlegungen zur Sinnesmodalität des Tastens, Anfassens, Haltens, des Antippens, Anstoßens, des Festdrückens oder des Streichelns, des Kitzelns und Kratzens, kurzum des breiten Spektrums des Apparats der Hautempfindung. Lindemann geht davon aus, und damit ist sie nicht allein, dass sich gesellschaftliche Strukturen durch die Corona-Krise nicht tiefgreifend verändern, sondern dass die Krise die Strukturen vielmehr deutlicher erkennbar werden lässt. Lindemann rückt den Staat ins Zentrum ihrer Überlegungen, lenkt den Blick weg von einzelnen Körpern hin zur Menschenhorde, der Herde, deren Immunität gegenüber viralen und anderen Erregern es zu erreichen gilt. In diesem Rahmen werden 4 Themen behandelt: das moderne Weltverständnis, das Verhältnis von Staat, Medizin und Bürgerinnen, die horizontale Differenzierung unserer Gesellschaft und schließlich die Möglichkeit von Gesellschaftskritik. Das moderne Weltverständnis ist von einem Vertrauen auf die Möglichkeit gewaltloser Regelung von Konflikten geprägt. Anstelle eines direkten Ausgleichs zwischen gewaltfähigen und bisweilen auch gewalttätigen Gruppen oder dem Rückgriff auf Opfer- und Sündenbock-Rituale ist es die Struktur des modernen Staates, welche Konflikte gewaltlos zu regeln vermag. Der Staat gibt dazu eine Berührungsordnung vor, wobei diese durch die Pandemie erhebliche Veränderungen erfahren hat. Gleich geblieben ist die Struktur des Staates, die durch 3 Merkmale gekennzeichnet ist. Der Staat verfügt über ein Gewaltmonopol, er steht für Rechtsstaatlichkeit und er garantiert die Grundrechte, insbesondere das Recht auf Privateigentum. Das Gewaltmonopol des Staates dient der Gewaltfreiheit innerhalb eines Staates auf paradoxe Weise. Weil der Staat Gewalt androht, deren Nichtanwendung er gleichzeitig durch Gesetze und andere Maßnahmen zu sichern bestrebt ist, werden gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb eines Staates hintangehalten. Psychoanalytisch lässt sich dieses Geschehen auf eine einfache Formel bringen. Der Staat trianguliert. Von Lindemanns zentralen Thesen lautet, dass die Rückzugsbewegung des Staates während der vergangenen 20 Jahre durch die Corona-Krise in Frage gestellt ist. Um dies zu belegen, greift die Autorin in die Vergangenheit zurück. Das Verhältnis zwischen staatlicher Gewalt und Individuum hat zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert eine neue Prägung erfahren. Aus einem Seelenindividuum ist ein Körperindividuum geworden. Und das hat einschneidende Konsequenzen für die Individualisierung von Menschen. Was Territorialherrschaft im Verband mit der Kirche an Separationsleistungen zwischen Einzelnen und seiner Familie erbracht hat, übernimmt nun der Staat im Verband mit der Medizin. Lindemann will, anders als Foucault, das Geschehen, dem die Individuen dabei unterworfen sind, vor allem als eine Emanzipationsbewegung lesen. Die Rückkehr des Staates in Form einer Vielzahl angeordneter Maßnahmen während der Corona-Krise fasst sie daher weniger als kontrollierende Eingriffe, denn als notwendige Regelungen zum Schutz individueller Körper auf. Hinsichtlich der horizontalen Differenzierung von Gesellschaft untersucht Lindemann das Funktionieren von Handlungsformen in Politik, Recht, Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung. Unterschiedliche Sorgelogiken treten dabei ins Blickfeld. Und Berührung wird nun metaphorisch ins Spiel gebracht. Sorge sei stets eine Sorge um die Zukunft leiblicher Wesen, die von der Realisierung ihrer zukünftigen Perspektiven berührt werden. Kultur- und Sozialwissenschaften, immerhin jener Disziplinenbereich, dem Lindemann sich selbst zugehörig weiß, bestimmt sie als Formen von Wissenschaft, ich zitiere, die nicht direkt politisch oder moralisch Stellung beziehen. Die Möglichkeit, die wissenschaftliche Wahrheit herauszufinden, wie sie es ausdrückt, bringt sie, und da erinnert sie an nicht-demokratische Staatsformen, an eine wirksame Zentralgewalt. Ich zitiere, wenn es eine solche überlegene Gewalt nicht gibt, wird es auch mit der Wahrheit schwierig. Diesen ernüchternden Befund ist Lindemann bemüht, durch Hinweis auf einerseits staatliche Selbstbindung an Gesetze und auf andererseits kritische Kontrolle von Kultur- und Sozialwissenschaften zu entschärfen. Angesichts der von ihr zuvor ins Spiel gebrachten Bestimmung, dass eine sozialwissenschaftliche Praxis keine politischen Stellungnahmen zulasse, erweist sich diese Argumentation dann als widersprüchlich. Insbesondere der vierte Abschnitt, in welchem die tödliche Berührung des George Floyd im Zentrum steht, lässt nochmals nach dem Berührungsverständnis der Autorin fragen. Trotz expliziter Betonung der Bedeutung einer leiblichen Sphäre wird Berührung in erster Linie metaphorisch, etwa als Sensibilität gegenüber dem Leiden anderer, als Voraussetzung moralischer Verpflichtung oder als Berührtwerden durch Blicke und Worte angesprochen. Lindemann verhandelt die Berührung hauptsächlich so, als beträfe sie nur jene zweite Haut, auf der sich kulturelle Muster sprachlich einschreiben. Leibliche Berührungen, wie sie zum Tango-Tanzen gehören, wie wir sie von Parteitagen, von politischen Demonstrationen oder vom Fußball in Erinnerung haben, die thematisiert Lindemann nur ex negativo. Sagt von ihnen, dass man sich von ihnen verabschieden müsse, dass sie durch Viren wie Corona und andere in Zukunft zu erwartende Infektionserreger dauerhaft bedroht seien und dass sie in einen nicht erreichbaren Privatraum verschoben sind. An dieser Stelle zeigt sich meines Erachtens der größte Mangel der Untersuchung. Ähnlich wie bei der fragwürdigen Auffassung von Wahrheit als einer einheitlichen Wahrheit oder dem einseitigen und in sich widersprüchlichen Wissenschaftsverständnis, bleibt Kritik am Berührungsverbot auch dort aus, wo sie schon allein aus systematischen Gründen unumgänglich ist. Auch wenn Kultur oder Psyche in der Corona-Berichterstattung wenig oder gar keinen Platz haben, kommt eine sorgfältige Beschreibung des Phänomens von Berührung nicht drum herum, diese Sphären in ihrer Verflechtung mit anderen Gegebenheiten auch und gerade dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht oder wenig auf dem Schirm öffentlicher Wahrnehmung auftauchen. Welche subjektkonstitutive Bedeutung der Haut als Hülle, als Grenzfläche im Individuierungsgeschehen oder auch in sexueller Hinsicht zukommt, ist bekanntlich eng verknüpft mit kommunikativen sozialen Gegebenheiten. Ganz abgesehen von all dem hört der Wunsch nach zweiten Küssen, von dem schon Marcel Proust erzählt, auch in Corona-Zeiten nicht auf. Über die Küsse seiner Mutter schreibt er:
Manchmal, wenn sie, nachdem sie mich geküsst hatte, die Tür öffnete, um zu gehen, wollte ich sie zurückrufen und ihr sagen: Gib mir noch einen Kuss. Aber ich wusste, dass sie dann auf der Stelle ihr strenges Gesicht zeigen würde, denn das Zugeständnis, das sie meiner Trauer und Aufregung machte, indem sie heraufkam und mir mit diesem Friedenskuss Gute Nacht sagte, verdross jedes Mal meinen Vater, der das zeremoniell übertrieben fand. Viel lieber hätte sie mich diesen Wunsch, diese Gewohnheit aufgeben sehen, als mich auch noch darin zu unterstützen, dass ich einen zweiten Kuss von ihr wollte, wenn sie schon an der Tür war.
Wenn man gern und viel fermentiert, dann ist es ein bisschen so, als hätte man einen Garten, an dem man immer wieder herumschnipseln muss oder pflegen muss.
Am Mikrofon ist Julia Grillmeier.
Arbeitet ordentlich, der braucht ein bisschen Futter, also Zucker.
Fermentation ist mit sehr einfachen Mitteln zu bewerkstelligen. Wenn man sozusagen wild fermentiert, das heißt ohne bestimmte Starter, dann braucht man eigentlich nur Gemüse, Salz und Wasser und Zeit. Und weil das immer was ist, das man sozusagen für die Zukunft produziert und weil man heute was einlegt und dann weiß, morgen oder in 10 Tagen spätestens ist da was Köstlicheres draus geworden. Deswegen ist Fermentation auch in gewisser Weise eine sehr hoffnungsvolle Tätigkeit.
Vielleicht lasse ich ihn noch ein bisschen heraus.
All diese Aspekte des Fermentierens spricht immer wieder Sandor Ellis Katz an, ein selbstgelernter Fermentationsexperimentierer und Enthusiast. Sandor Ellis Katz bezeichnet sich auch als Fermentation Revivalist, weil er bildet sich nicht ein, dass er da was Neues erfunden hat, sondern er zeigt vielmehr auf, dass Fermentation eine uralte Kulturpraxis ist, die tatsächlich in quasi allen Kulturen gefunden werden kann. Und in diesem Zusammenhang hat Sandor Ellis Katz auch ein paar Bücher geschrieben. Und über das allerletzte Buch möchte ich in dieser Rundschau der Bücher, der philosophischen Brocken, heute ein bisschen erzählen. Und das ist das Buch Fermentation as Metaphor.
Das ist schon ziemlich alkoholisch.
Fermentation as Metaphor, also die Fermentation als Metapher zu begreifen, auch das ist etwas, wie Sandor Ellis Katz betont, das er nicht eher erfunden hat, sondern etwas, das eigentlich schon in unserem Sprachgebrauch mit diesem Wort angelegt ist. Also er beginnt damit zu sagen, dass eigentlich die Fermentation, vor allem in Englischsprachen, also wenn man sagt, something is fermenting or the ferment of society, dass damit immer so ein Unruhezustand gemeint ist, ein Unruhezustand, aus dem dann irgendetwas entsteht. Und Sandor Ellis Katz spricht also über diesen metaphorischen Gebrauch des Wortes, der, wie er sagt, ihn genauso viel interessieren wie der biologische Prozess der Fermentation selbst. Und für ihn hat es eben sehr viele Zusammenhänge. Und was ich an diesem Buch auch schätze, ist, dass er eben auch darauf eingeht und sagt, Fermenting, das heißt dann auch nicht unbedingt nur was Positives. Das heißt, das ist jetzt nicht so ein Wellness-Begriff, den man einfach hernehmen kann und sagen, das ist immer gut, sondern das hat auch eine gewisse Nicht-Unschuldigkeit. Und man muss diesen Prozess sozusagen in allen Facetten begreifen. Und darum geht es auch in der Fermentation als biologischen Prozess bei ihm immer wieder, dass man eben auch aufzeigt, was da für Bakterien und Mikroorganismen eine Rolle spielen. Und er stößt da sehr oft auf Ekelgrenzen oder auch auf gewisse Vorurteile gegen Bakterien, zum Beispiel ganz generell. Also sobald man sich da vor Augen führt, dass da eigentlich kleine Wesen wirken, die unser Essen verändern und dann auch in uns weiterwirken und in unserem Darm wirken, das bringt oft sehr angstbesetzte Vorstellungen mit sich. Und mit seinen Büchern möchte Alice Katz eben auch zeigen, dass auch diese sozusagen guten Bakterien, die wir im Darm haben, nicht so eindeutig abgrenzbar sind von anderen Mikroorganismen oder Bakterien oder Kleinstlebewesen oder auch Nichtlebewesen. Das heißt, er bringt das natürlich auch in Zusammenhang mit der Pandemie, sondern dass man als Mensch in diesen mikroskopischen Lebenswelten auch zu Hause ist und sehr abhängig von denen ist und es nicht darum geht, gar keine Mikroben oder Bakterien in dieser Lebenswelt zu haben, was auch unmöglich ist, aber uns auch krank machen würde, sondern eben die richtigen zu fördern. Und was Sandor Alex Katz machen will, ist seinen Enthusiasmus für die Fermentation teilen. Und das macht er durch philosophisches Sinnieren über den biologischen Prozess der Fermentation und wie es eben auch unsere Lebensmittel transformiert, aber auch indem er Bilder zur Verfügung stellt. Und zwar sind das Bilder, die er selbst unter einem weniger hochauflösenden Mikroskop gemacht hat, also wo man auch noch ein bisschen die Relationen abschätzen kann, aber auch Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Und da entstehen natürlich ganz fantastische Gebilde, wenn man die auch unterschiedlich einfärbt und kontrastiert, entstehen da so ganz fantastische Wunderwelten, die eben auch die Vielfalt von Fermentierprozessen deutlich machen sollen. Das heißt, von Hefe, einer uns sehr geläufigen Fermentkultur, angefangen gibt es ja noch Bilder von diversen Schimmeln und es geht weniger um jetzt eine kulinarische Raffinesse oder um Gourmet, sondern zu zeigen, dass Fermentation eigentlich etwas sehr Einfaches ist, das man sehr leicht selber machen kann und vor dem man sich auch nicht schrecken muss. Also er zeigt einfach, dass es ein sehr gelernter Prozess ist, der aber in keinem Fall irgendwelchen Spezialistinnen vorbehalten ist, sondern er macht das sehr zugänglich, dass das eigentlich auch jede und jeder erlernen kann. Zum Beispiel in einem kleinen Garten, so wie es der ist, der auf meinem Küchenregal steht.
Oh, und der war mit zusätzlichem Honig in einer Flasche. Das heißt, da wird jetzt ordentlich gearbeitet worden sein von den Mikroorganismen. Mal sehen, was da los ist. Oh, wow, okay. Zu viel gearbeitet. Ha, der hat mir tatsächlich die Flasche zerhaut.
Fermentation as Metaphor ist ein dünnes, quadratisches Hardcover, erschienen bei Chelsea Green Publishing 2020 und um 25 US-Dollar erhältlich.
Das waren die philosophischen Brocken. Die rezensierten Bücher finden sich wie immer in der Sendungsbeschreibung. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi.